Die AfD, ist der Aufstieg der Rechtsradikalen unaufhaltsam? Die größte Oppositionspartei im nächsten Bundestag ist die AfD, die in mehreren ostdeutschen Bundesländern als Bedrohung für die Demokratie eingestuft wird. Doch ihr Aufstieg ist kein reines Ostphänomen, auch wenn er sich da früher und heftiger zeigt als im Westen. Am 23. Februar ist die AfD zum ersten Mal in Kaiserslautern und Gelsenkirchen stärkste Kraft geworden. Die Partei also, die bald Kanzler Friedrich Merz von der CDU einst halbieren wollte. Dazu ein Gespräch mit Markus Benzmann. Der Reporter des Medienhauses Korrektiv beobachtet die AfD seit Jahren und hat jetzt ein Buch über die Partei vorgelegt. Guten Tag, Herr Benzmann.
Einen schönen guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Benzmann, die AfD zieht mit 152 Abgeordneten in den neuen Bundestag ein, mit Abstand stärkste Oppositionspartei. War das Wahlergebnis vom 23. Februar eine Zäsur in der bundesdeutschen Politik?
Ich würde es nicht als eine Zäsur betrachten, sondern als vielleicht ein Ende einer Entwicklung. Wir stellen gerade fest, dass nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die liberale Demokratie als Konzept unter Druck gerät. Also das, was nach dem Fall der Mauer 1989 galt, das Ende der Geschichte, die liberale Demokratie setzt sich durch, die autoritären Systeme haben im Grunde genommen verloren. Und das ist letztendlich das Konzept, was die Welt erobern wird. Das ist sozusagen jetzt zerstört worden, autoritäre Regime, faschistische Regime, die im Grunde genommen die Schwierigkeiten, die Bürokratisierung, die zu große Problematisierung, die in einer liberalen Demokratie zu beobachten sind, ersetzen wollen. Und da ist eben die AfD auch einer dieser Parteien, die für Deutschland spezifisch besondere Entgrenzung hat, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Aber das würde ich erstmal in einem Gesamtkonzept sehen.
Also ein weltweites Konzept. Nun hatte aber der frühere bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß mal gesagt, rechts von der Union, da dürfe es eigentlich keine demokratisch legitimierte Partei geben. Ist dieser Erfolg der AfD nicht auch ein Erfolg der AfD oder war das bezogen auf Deutschland ein Fehler der CDU-CSU?
Dass nur der CDU anzulasten, halte ich ein bisschen für kurz gedacht, zumal die in den letzten 3 Jahren nicht regiert hat. Es war ja die Ampel, die regiert hat und die trägt natürlich dafür auch politische Verantwortung für das politische Klima, was da ist. Das kommt mir so ein bisschen zu kurz in dieser ganzen Diskussion. Aber nochmal zu dieser Debatte von Strauß. Ich habe eben von einer Besonderheit in Deutschland gesprochen und die setzt sich in dieser Aussage von Strauß, kann man die schon erahnen. Das war ein sehr machtbewusster und strategischer Mensch, der einfach gesagt hat, ich will keine Konkurrenz haben. Aber ich glaube, dass Strauß sehr wohl wusste, was in den Hinterzimmern gedacht, geschrieben und diskutiert wird. Und das ist halt die völkische Ideologie. Und diese völkische Ideologie hängt wie ein Gespenst über die deutsche Geschichte. Und ich würde jetzt sagen, jetzt geht gerade wieder das Gespenst um. Und es ist vor allen Dingen in Österreich und in Deutschland. Und es ist eben nicht das Gespenst des Kommunismus. Und Alice Weidel hat natürlich Unrecht im Gespräch mit Elon Musk, als sie sagte, Hitler sei ein Kommunist. Er war kein Kommunist. Er war ein völkischer Ideologe und Politiker. Und diese völkische Ideologie findet sich halt in der AfD, ist dort tief verankert. Und das ist im Grunde genommen die große Gefährlichkeit für eine deutsche Demokratie, weil sie die erste Demokratie, genau diese völkische Ideologie, die Weimarer Republik, als sie schon mal geschreddert hat. Und die völkischen Ideologen reden ja immer so vom Untergang des Vaterlandes. Und das ist so dieser Untergangstopus, ist ein ganz wichtiges Konzept dieser völkischen Ideologie. Deutschland ist nur einmal richtig untergegangen, als diese völkischen Ideologen an die Macht kamen. Und dieses völkische Konzept ist eben das eigene. Man geht von einem Trugbild des eigenen aus und dann wird mit willkürlicher Definitionsmacht das Fremde ausgemacht. Und man müsste das Fremde verdrängen, um dann sozusagen in ein Idyll zurückzukehren. Das widerspricht jeglicher Realität, ist aber im Grunde genommen der ideologische Schmierstoff der neuen Rechten und tief in der AfD verankert.
Nun wurde die AfD ja als Anti-Euro-Partei gegründet. Von Professoren wurde immer gesagt, eine Professorenpartei. Wie konnte das gelingen, dass eine solche Partei mit diesem Gründungsgrund sich zu der Partei entwickelt hat, die sie heute ist, wo die Völkischen im Grunde die ideologische Übermacht haben.
Nochmal, gehen wir nochmal zu diesem Aussage von Strauß zurück. Ich habe ja eben gesagt, er wusste, was in den Hinterzimmern gesprochen wird. Also diese völkische Ideologie ist jetzt nicht eine Erfindung nach dem Fall der Mauer, die in den neuen Bundesländern gedacht wurde. Nein, die war immer da, hat sich immer durchgehandelt. Wir haben ja damals auch die Recherche zu diesem Potsdam-Treffen gemacht. Derjenige, der eingeladen hat, der Gernot Möhring, in den 70er Jahren war das ein Netz. Der hat so Jugendlager gegründet mit Zelten und Lagerfeuern, wo eben diese völkische Ideologie erzählt wurde. Ja, der hat damals Schriften geschrieben, hat gesagt, jedes Volk kämpfe um seinen Raum und das sei wie im Tierreich und da müsse man sich auseinandersetzen. Das heißt, diese Idee gab es. Und diese Idee hat immer wieder versucht, eine Partei zu finden, dort zu ankern. Und es gab in der Bundesrepublik einmal die NPD, die dann auch mal knapp an der 5%-Hürde scheiterte. Dann gab es die DVU, die Republikaner. Es gab immer wieder populistische Parteien. Man konnte sehen, dass diese alten Netzwerke da immer versuchten reinzugreifen. Und bei der AfD war es auf einmal anders. So Republikaner, vielleicht können Sie sich noch erinnern, der Schönhuber, ja, der hatte im Grunde genommen sozusagen, der war nicht anschlussfähig in seiner ganzen Präsenz. Und auf einmal waren Professoren da. Professoren, die man kannte, Menschen, die auch in anderen Talkshows saßen, die seriös waren, die Eurokritik hatten. Ja, das klang ja irgendwie also wirtschaftlich begründet. Und damit hatten auf einmal diese völkischen Netzwerke die Vase, in denen sie ihren Wein schütten konnten. Und das haben sie im Grunde genommen sehr schnell gesagt. Haben gesagt, jetzt die öffnen die Tür und wir drücken herein.
Aber die Gesichter der AfD heute sind doch ganz andere. Eben die Höckes oder die Kras. Stehen die heute für die ganze AfD?
Also ich glaube, die völkische Ideologie hat sich so durchgesetzt, dass sie nicht mehr in Frage gestellt wird. Und mit der Übernahme des, ich nenne das den Tarn- und Funktionsbegriff der neuen völkischen Ideologie, der Remigration in das Parteiprogramm, auch wenn sie es sozusagen versuchen, dann anders zu definieren, aber es ist der völkisch aufgeladen von Höcke, von Sellner und von anderen Ideologen. Mit dieser Übernahme dieses Tarnbegriffs in das Wahlprogramm haben sie sich sozusagen diese völkische Ideologie auch ins Programm geschrieben. Ja, das ist momentan in der Partei Konsens. Und sie sagten, das sind andere. Ja, die anderen sind dann gegangen. Aber ich möchte nochmal zurück, diese Eurokritik, die wird dann immer so als harmlos angesehen. Ist es tatsächlich? Ich meine, das Faszinierende ist ja, dass der Bundeskanzler Helmut Kohl, auf den sich ja angeblich sozusagen die AfD dann immer beruft, wir sind eigentlich nur die ehemalige Kohl-CDU, das stimmt ja nicht ganz. Weil ich meine, das Spannende an der CDU, auch nach dem Schrecken der Nazi-Herrschaft im Zweiten Weltkrieg, die haben drei Erkenntnisse durchgesetzt. Das war Westintegration, das war Westbindung. Und Kohl hat im Grunde genommen gesehen, also A, war diese Politik erfolgreich, weil sie die Wiedervereinigung ermöglicht hat und den Fall der Mauer. Und B, hat Kohl sehr schnell gesehen, dass er diese Wiedervereinigung gegen die Sorgen, ja, die auch in Frankreich und England da waren, nur bekommt, wenn er Deutschland in eine europäische Integration führt. Und da gehörte der Euro letztendlich, war ein patriotischer Akt, könnte man so sagen. Und das Schlimme, das war ja in der Zeit dieser Euro-Krise. Und das ist so, in meinem Buch beschreibe ich das so ein bisschen als Vorwurf, dass Angela Merkel in der notwendigen Euro-Rettung diesen Pathos, den Kohl mit dem Euro verbunden hat, dass davon nichts mehr zu hören war. Da gab es dann irgendwelche Hebelgesetze, die keiner nachvollziehen konnte. Und dann konnte man das Narrativ, wir zahlen für die anderen, konnte man erzählen. Man hätte daraus einen demokratischen Rettungsakt der europäischen Integration, die uns Frieden, Wohlstand und Freiheit sichert, machen können vielleicht. Und vielleicht frühzeitig. Und das wurde nicht gemacht. Und dann kamen diese, ich nenne das die Sparzwickel aus den Universitäten hinaus, die dann also von der D-Mark redeten, die geforderten Euro, der große Fehlkonzept, das war es ja nie. Es ist ja ein Erfolgskonzept gewesen. Und damit hatten im Grunde genommen die völkischen Ideologen, und Kubitschek hat das damals gesagt, lasst sie die Tür einen Spalt aufmachen und wir drücken rein. Und das hat dann funktioniert. Und dann die Professoren hatten weder den Willen noch die Macht und vielleicht auch nicht das strategische Können, diesem Kaperversuch entgegenzutreten. Und jetzt ist es so, wie es ist.
Sie haben die Vokabel Westbindung fallen lassen vorhin in Bezug auf Helmut Kohl. Die AfD dagegen sucht heute demonstrativ die Nähe zum Putin-Regime. Wie erklären Sie diese Hinwendung zu Russland?
Auch das ist interessant. Also wir in der Bundesrepublik kennen sozusagen die Gegnerschaft zur NATO und die Infragestellung der Westbindung vor allen Dingen aus dem linken Lager. Aber es gab das immer noch im Rechten. Und das wurde damals von der CDU sozusagen eingekapselt. Ja, die CDU stand für die Westbindung, aber einer der Ideologen der völkischen Ideologie, aber auch sozusagen der Infragestellung der Westbindung ist zum Beispiel Carl Schmitt. Ja, der hat 1923 hat er eben auch diese völkische Ideologie in juristische Konzepte gefasst, wo er gesagt hat, eine Demokratie braucht Homogenität. Und wenn sie die Homogenität nicht hat, dann muss sie das Heterogene nötigenfalls ausscheiden und vernichten. Das ist die ideologische Grundkonzept. Und das andere ist, dass er eine Raumordnung erfunden hat, dass er gesagt, nicht das Individuum, die Menschenrechte zählen, sondern jeder Staat hat eine Einflusssphäre und die ist auch zu akzeptieren. Und es gibt ein Einmischungsverbot raumfremder Mächte und damit setzt er auf die USA. Und das Spannende ist, die AfD-Leute haben ja nichts gegen die USA, solange es Trump ist. Das heißt, den Isolationismus fördern. Ja? Wo man sagt, so, ihr macht eure Sache in Europa, ihr macht eure Sache in den USA, wir machen unsere Sache in Europa. Dagegen haben sie nicht gegen, was sie sind, gegen die Atlantische Bündnis, gegen eine gemeinsame Sicherheitskonzept. Und da ist zum Beispiel ein K sehr klar, der sagt hier, der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist ein Fanal zur Erodierung des liberalen Westens. Durch einen Erfolg Russlands kann die Rechte nur gewinnen. Und in einer multipolaren Weltordnung gibt es den Vorteil, dass es keine universellen Menschenrechte gibt. Und es ist eine Sehnsucht da, die in der deutschen Rechte immer gegeben hat. Man könne Europa zusammen mit Russland da einen Deal finden. Nur da war nicht mit Herr der Ringe, Sauron teilt seine Macht nicht. Und die Aufgabe sozusagen der atlantischen gemeinsamen Sicherheitsinteresse durch Trump setzt natürlich jetzt Europa unter große Herausforderung. Ich sage immer jetzt, eigene Kraft zu entwickeln, eigene Stärke zu entwickeln, sonst werden sie zur Handelsware zwischen Trump und Putin. Und die AfD steht da momentan auf der falschen Seite.
Warum steht die AfD auf der falschen Seite?
Also ich möchte noch mal zu Ihrer Anfangsfrage zu kommen, der Erfolg der AfD. Und ich könnte sagen, er könnte an seine Grenzen gelangt sein. Nämlich durch das, was wir im Weißen Haus gesehen haben, wie Trump vor Zelensky im Grunde genommen diese gemeinsame Sicherheitspartnerschaft aufkündigte. Weil der Moment ist ganz interessant. Wann wurde Trump richtig sauer, als Zelensky gesagt hat, was Putin in Europa macht, das kann auch den USA Kopfschmerzen bereiten. Da hat er gesagt, was, ihr könnt hier nicht sagen, was uns Kopfschmerzen bereitet. Und damit sagt er, und ein Konzept, ein Grundkonzept, was seit 45 stand, was in Europa passiert, geht auch die USA an, ist nicht mehr. Und das auf der einen Seite natürlich ein Riesenschock, das ist die Aufkündigung. Und das führt jetzt dazu, dass Macron, dass Polen unter Tusk, dass Strama in Großbritannien, dass die Balten, dass die Skandinavier, aber auch Meloni interessanterweise das erkennen und Europa in die Stärke führen wollen. Sagen, wir müssen als eigene Kraft da sein. Deutschland sucht jetzt gerade über Merz, der aber gesagt hat, er will in diese Richtung gehen. Mit viel Geld, versucht sozusagen ein neues Sicherheitsbündnis, ein eigenständiges Sicherheitsbündnis aufzubauen. Und auf einmal bekommt der Begriff Festung Europa, den die AfD immer als Propaganda führt, für sie ein gefährliches Konzept. Weil bei dieser Festung Europa, den gerade in Paris, in London, in Warschau geschmiedet wird, stünde die AfD jenseits der Mauer.
Sie haben es gesagt, in dieser Woche haben Union und SPD eine Grundgesetzänderung eingebracht in den Bundestag, um mehr Schulden für Verteidigung und für Infrastruktur aufnehmen zu können. Noch mit dem alten Bundestag, weil AfD und Linke da nicht blockieren könnten. Das mag ja formal korrekt sein, aber ist es nicht Wasser auf den Mühlen derer, die den Umgang mit der AfD für undemokratisch halten? Also auch Wasser auf den Mühlen der AfD?
Also es gibt kaum eine Partei, ja, die sozusagen ihren Opferstatus derart ausschöpft wie die AfD. Und ich glaube, da müsste man auch nicht mehr Rücksicht zu nehmen. Die Sache ist klar. Das Parlament ist so lange in Amt, bis das neue zusammentritt und hat die gleichen Rechte. Es gibt da überhaupt gar keine Diskussion. Das wurde eingesetzt, nachdem Schröder und Fischer ihre erste Koalition bekommen hat. Da ist ein alter Bundestag schon mal zusammengetreten, um eine NATO-Beteiligung im Kosovo abzustimmen. So. Das ist, also in diese Debatte würde ich mich nicht hineinbegeben wollen. Was viel spannender ist, welche Dynamik dadurch erzeugt wird. Und nehmen wir mal an, wir hätten jetzt nicht sozusagen die Diskussion der gekränkten Egos, vielleicht auch mit großer Berechtigkeit, aber wir hätten sie nicht. Dann stünde auf einmal ein Angebot, dass wir sagten, wir haben es gesehen, ja, werden wir sozusagen, wird, wie Röttgen gesagt, über unsere Köpfe entschieden? Ja, stimmen Trump und Putin die Geschicke Europas? Oder gehen wir selbst in die Kraft? Und wenn das als Aussage gesagt wird, dann hat man sowas wie die Demokratie in Verteidigung. Und das hat natürlich auch was gesellschaftlich Euphorisierendes. Und wenn einer dann dagegen steht, dann geht er ganz schnell außerhalb des Spiels. Ich könnte mir vorstellen, 10-12% finden das die Russland-Orientierung der AfD super, aber die anderen 7 glaube ich nicht.
Wo denn?
Also vor allen Dingen in Westdeutschland, die sagen, meine Herren, das geht uns dann doch zu weit. Und warum wird in der AfD Herr Trump gelobt, der hier die Zölle hochjagen will? Warum wird ein Putin gelobt, der Europa attackiert? Es gibt eine große Sympathie, vor allen Dingen in Westdeutschland, auch für den Abwehrkampf der Ukraine. Und das war ja auch das, was Scholz nie gebracht hat. Er hat das ja nie formulieren können. Er war ja immer im Wagen. Ja? Und jetzt auf einmal ist vielleicht ein letztes Aufbegehren, das auch die Leute sozusagen euphorisieren könnte. Und da ist die Gefahr für die AfD, weil sie sich halt so festgelegt hat, dass sie dann jenseits der Mauer steht, der Festung auf Europa, die auf einmal in einem ganz anderen Konzept gebaut wird, als sie sich vielleicht gedacht hatte.
Sie könnte aber das Beispiel, aus sich ein Beispiel nehmen an Giorgia Meloni, der italienischen Ministerpräsidentin.
Das ist ja das Interessante. Meloni ist die Partei, wir haben ja auch die FPÖ in Österreich, die ja auch diese Russlandnähe hat, wo dann stellenweise auch ziemlich unerträglich ist, als dann eine Außenministerin, die zwar nicht in der FPÖ war, aber dann vor Putin knickste, ja, aber zumindest sehr nahe war. Wir haben die auch beim Herrn Wilders in den Niederlanden, aber Meloni hat diesen Weg nicht gewählt. Und ich bin jetzt gespannt, wie Meloni sich da weiter konzipiert, weil sie auf der einen Seite auch sehr enge Beziehungen zu Trump und Musk hat. Aber der Zug ist für die AfD abgefahren. Da hat sich die AfD zu sehr schon nicht nur in Aussagen, sondern auch in der Programmatik klar hineingesetzt. Also wer gegen die EU, langfristig auch gegen die NATO ist und das sagt, bis zum Übergang gefunden ist, der kann jetzt nicht sagen, hier, wir müssen für die Stärkung sein. Und Weidel hat gesagt, die Ukraine gehöre nicht zu Europa. Und damit können sie diesen Weg von Meloni nicht machen. Meine These, hätte Weidel die Meloni gemacht, dann wäre die Wahrscheinlichkeit einer schwarz-blauen Regierung vielleicht sehr, sehr größer, als sie jetzt ist. Wir reden immer von der Brandmauer. Ich glaube, die Abkehr der AfD von der Westbindung, die jetzt ohne die USA stattfindet, also der normative Westen ohne die USA, ist im Grunde genommen die Brandmauer, die die CDU zumindest unter Merz nicht überschreiten wird.
Also nachdem das gemeinwohlorientierte Medienhaus Korrektiv letztes Jahr über ein Treffen in Potsdam berichtet hatte, bei dem Vertreter der AfD, Neonazis und andere sich über Remigration ausgetauscht haben sollen, wurde gegen solche Pläne viel demonstriert und die Debatte über ein AfD-Verbot erhielt Aufwand. Wäre denn so ein Verbot sinnvoll?
Also die Väter und Mütter des Grundgesetzes haben das da reingeschrieben, nicht weil da noch Platz war. Die haben das reingeschrieben aus der Erfahrung der Weimarer Republik, dass eine politische Partei heranwuchs, die Demokratie ermorden wollte. Und das sollte die neue Demokratie nach diesem Krieg nicht wieder erfahren. Sie sollte ein kleines Widerstandsrecht bekommen, dem entgegenzutreten. Und insofern ist das eine mögliche Variante. Sie ersetzt nicht die politische Auseinandersetzung, aber ich würde sagen, die Verankerung der völkischen Ideologie ist die ganze. Und so ein Verbotsverfahren, das wird ja nicht wie in zentralasiatischen Autokratien vom Präsidenten verfügt, sondern es wird von Gerichten überlassen. Es kann nur initiiert werden von der Bundesregierung, vom Bundesrat oder vom Bundestag. Und dann ist es nicht mehr in den Händen der Exekutive, da muss die Legislative schauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein ganz interessanter Prozess werden wollte, weil der natürlich dann auch für die AfD einen domestizierenden Moment hat. Weil das Spannende ist, es gibt ja schon Urteile, die sich auch mit dieser völkischen Ideologie auseinandersetzen. Ich möchte das Oberverwaltungsgericht Münster zitieren, das im Mai letzten Jahres die Beschwerde der AfD abgelehnt hat, vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet zu werden. Das ist eine ganz interessante Begründung. Und da findet sich dann auf einmal eine Definition. Und die sagen, also deskriptiv, also des ethnokulturellen Volksbegriffs, das ist diese völkische Idee des eigenen, das ist okay, das kann man machen. Wenn daraus aber eine politische Zielsetzung erwächst, die die Gleichberechtigung der Staatsangehörigen in Frage stellt, ist das gegen die Verfassung und gegen die Menschenwürde. Und die Remigration nicht assimilierter Staatsbürger über Anpassungsdruck wie maßgeschneiderte Gesetze als Jahrzehnteprojekt erfüllt in meinen Augen genau diese Definition. Und es gibt auch andere Gerichte, die genau das gesagt haben. Und hier wäre eben der Punkt, wenn man im Grunde genommen nicht mehr sagt, Deutschland ist ein Einwanderungsland und jetzt diskutieren wir, wie wir Einwanderung besser organisieren können, sondern wir wollen im Grunde genommen Deutschland nicht als Einwanderungsland. Wir wollen zurück zu irgendeinem Idyll, das es nie gegeben hat und machen politische Maßnahmen, dass das möglich ist, die dann auch sogenannte nicht assimilierte Staatsbürger betrifft. Ja? Und damit sozusagen werden mit diesem Begriff Staatsbürger hinunterdefiniert. Und das ist ein Problem. Das steht noch nicht im AfD-Programm. Das hat aber Martin Sellner, einer der Chefideologen in Potsdam, gesagt. Und dann diesen Remigrationsbegriff, das ist der Funktions- und Tarnbegriff dieser neuen völkischen Ideologie, in dem die Dämonen drin sitzen. Und vor Pressegerichten streiten wir gerade, welchen Namen wir diesen Dämonen geben dürfen. Aber dieser Tarn- und Funktionsbegriff, der ist eben problematisch. Und mit der Übernahme haben sie im Grunde genommen auch das Konzept von Sellner, das müssen sie sich vorhalten lassen, übernommen. Und das ist der Punkt. Und wenn zum Beispiel in einem Verbotsverfahren die AfD merkt, dass sie sich von dieser Ideologie trennen muss, wäre im Grunde genommen hätte selbst das einen domestizierenden Faktor. Es ersetzt nicht die politische Auseinandersetzung. Ich könnte mehr sagen, wenn es Merz und Pistorius und die SPD schaffen sozusagen Deutschland ein Bündnis Europas gegen die Trumpschen und Putinschen Weltaufteilungspläne zu sammeln und die Ukraine stützen, dass es so viel Dynamik erzeugt, dass es eine Chance gibt, dass das politische Momentum der AfD sinken könnte.
Vielen Dank, Herr Benzmann. Markus Benzmann ist Reporter des Medienhauses Korrektiv und hat gerade ein Buch über die AfD vorgelegt, Titel Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst, die ungeheuerlichen Pläne der AfD.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.